Vortrag mit Ende anfängt, ja? Nein, das ist noch vom Alten. Das schalten wir kurz um. Jetzt ist mein Mauszeiger weg. Er muss erst wiederkommen. Eieiei. Könnt ihr euch noch einen Augenblick sammeln? Oder wer eine Bibel hat, kann bitte schon aufschlagen. Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 12 bis 15 werden wir gleich lesen.
Wir sehen
ihn. Da ist umgeschaltet auf erweitert. Einen Moment. Windows P. Ja, das ist auf erweitert, deswegen sehe ich ihn nicht. Ja, ich gehe jetzt auf Duplizieren und jetzt habe ich ihn. Alles klar. Dankeschön für eure Hilfe. Und jetzt kommt der richtige Vortrag. So. Konfliktbewältigung in der Ehe und in anderen Beziehungen. Es ist genauso wie eben beim Thema Kommunikation. Was für die Ehe gilt, kann man auch weitgehend übertragen auf andere Beziehungen. Jetzt lesen wir Kolosser 3, Vers 12 bis 15a. Hier ist nur der Vers 13 auf der Folie. Paulus schreibt: Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, nicht um Heilige und Geliebte zu werden, wir sind es, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Jetzt kommt der Vers. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Bis dahin, ihr seht, was ich hier hervorgehoben habe. Ertrage einer den anderen. Was sollen wir tragen? Die Schwächen des anderen müssen wir tragen. Jeder von uns hat Stärken und Schwächen. Und die Schwächen müssen wir tragen. Wir brauchen die Schwächen nicht vergeben, aber wir sollen sie tragen. Wenn der andere an mir schuldig wird, das soll ich vergeben. Ich brauche also nicht die Schwächen vergeben und schon gar nicht die Schuld tragen. Das hat Christus ein für alle Mal getan. Aber wir wollen lernen, die Schwächen des anderen zu tragen. Und wenn er gegen mich schuldig wird, will ich so vergeben, wie Christus mir, so ich dir. Nicht wie du mir, so ich dir, wie Christus mir, so ich dir. Da haben zwei geheiratet. Die waren mehr oder weniger verliebt ineinander und haben sich das Leben wunderbar vorgestellt. Und kaum sind sie eine Weile zusammen, da reiben sie sich und es gibt Konflikte. Wo kommen denn die Konflikte her? Ursachen für Konflikte. Wollen wir ein paar Minuten drüber nachdenken? Ich kann euch leider eine ganze Liste präsentieren. Konflikte, die durch die Wesensunterschiede beider Partner hervorgerufen werden. Damit meine ich, es gibt viele Unterschiede zwischen Mann und Frau, aber was sich in der Ehe auch besonders negativ auswirken kann, ist, sie ist sehr stark beziehungsorientiert, meistens, und er ist eher sach- und projektorientiert und zielorientiert. Also in unserer Ehe wird das hundertprozentig zutreffen. Meine Frau ist sehr beziehungsorientiert. Ich bin ziemlich sach- und projektorientiert und ich muss das hier beim ersten Unterschied schon sagen. Jetzt geht es nicht darum, den anderen anders zu machen. Ich kann meine Frau nie sachorientiert machen und ich werde nie so beziehungsorientiert werden, wie sie ist. Das brauchen wir auch gar nicht. Aber ich musste lernen zu verstehen, dass das gut ist, dass meine Frau beziehungsorientiert ist. Ihr glaubt gar nicht, wie mir das hilft. Ich lasse auch meine Frau manchmal über kritische Briefe lesen und dann sagt sie, das wird nicht gut ankommen, änder mal das und änder mal das. Sie denkt viel mehr in der Beziehung als ich. Ja, ich will die Sache da durchziehen und ja, so helfen wir uns gegenseitig. Und darum bitte nicht den anderen anders machen wollen. Das geht nicht. Sondern verstehen, wir können uns doch wunderbar ergänzen, Mann und Frau, in unserer Unterschiedlichkeit. Dann Konflikte, die durch unterschiedliche Ausbildung und berufliche Unterschiede entstehen. Wir haben in unserer Gemeinde auch ein Ehepaar. Er ist ein Arbeiter, ein guter Arbeiter, ein Facharbeiter. Aber sie hat studiert. Sie ist Akademikerin. Nicht, dass sie ihn das spüren lassen würde, dass sie höher gebildet ist als er. Überhaupt nicht. Aber er hat damit immer wieder Mühe, dass seine Frau beruflich höher qualifiziert ist als er. Ich sage nicht, dass das Konflikte erzeugen muss, aber die Praxis zeigt, dass es oft tut. Oder ein Landwirt heiratet eine Krankenschwester. Er sieht überhaupt keine Bazillen, sie sieht überall Bazillen. Und dann kommt er mit seinen Gummistiefeln aus dem Kuhstall bis ins Schlafzimmer gelaufen, dann fällt sie in Ohnmacht. Ja. Gut. Das kann man irgendwie handeln, da kann man mit umgehen lernen. Aber es gibt solche Dinge. Konflikte, die durch unterschiedliche Prägung im Elternhaus entstehen. Das ist ein Punkt, der ist wahrscheinlich in allen Ehen. Wir sind alle mehr von unseren Elternhäusern geprägt, als uns überhaupt bewusst ist und als wir zugeben wollen. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. Ich komme ja aus Nordhessen. Aus der Nähe von Kassel. Meine Eltern waren ganz einfache Handwerkers- und Bauersleute, Nebenerwerbslandwirtschaft. Ja. Und meine Eltern sind abends früh schlafen gegangen und morgens früh aufgestanden. Meine Schwiegereltern in Kärnten, Österreich, der Vater war Chemiker, Schwiegervater, der hatte ganz geregelte Arbeitszeiten im Labor und dann war er zu Hause. Und an einem Samstag, so wie heute, gab es für meine Schwiegereltern nichts Schöneres, als erstmal bis 9:30, 10 Uhr schlafen und dann im Morgenmantel mit Pyjama und Nachthemd bis 1:30 nachmittags am Frühstückstisch sitzen. Ja? Das haben die zelebriert. Das wäre in meinem Elternhaus undenkbar gewesen. Meine Eltern im Schlafanzug rumsitzen. Ich habe die nie im Schlafanzug gesehen. Ich weiß nicht mal, ob die überhaupt einen hatten. Ja? Undenkbar wenn man Landwirtschaft hat, dann müssen die, das Vieh muss gefüttert werden und so weiter. Ja? Das sind ganz andere Abläufe. Und meine Frau, die hat das mitgebracht in unsere Ehe, die mag morgens, wenn sie aufsteht, nicht sofort Straßenkleider anziehen. So nennt sie das, was wir jetzt alle anhaben. Ja? Die möchte gerne noch leger bleiben mit einem Morgenmantel und dann gucke ich auf die Uhr und sage, Silvia, es ist gleich 11 Uhr, gleich wird der Briefträger an der Tür stehen und du bist gar nicht salonfähig. Ja, dann gehe ich halt an die Tür. Ja? Aber so ist das. Und ich, wenn ich aufstehe, ich ziehe mich an. Wir haben das von unseren Elternhäusern mitgebracht. Und damit kann man leben. Da muss man sich arrangieren. Das muss man einfach stehen lassen, wenn man unterschiedlich geprägt ist. Dann Probleme durch das nicht wirkliche Verlassen des Elternhauses. Die Bibel sagt, es wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Und die Frau muss auch Vater und Mutter verlassen. Da muss ein Schnitt passieren. Wenn man heiratet, ist der wichtigste Mensch auf der Erde der Ehepartner. Vater oder Mutter waren es 20 oder 25 Jahre, aber jetzt ist der Ehepartner der wichtigste. Wisst ihr, dass ein Bild mehr sagen kann als 1000 Worte? Ihr seht jetzt so ein Bild. Das dauert immer ein bisschen, ne? Das dauert immer ein bisschen. Das wird schwierig, steht hier oben. Das wird sehr schwierig. Guck mal, so geht das nicht. So geht das nicht. Wir wollen eine gute Beziehung behalten zu unseren Eltern oder Schwiegereltern. Unbedingt. Aber der Ehepartner ist der Wichtigste, nicht mehr die Mama. Unterschiede in der Einstellung zum Geld. Das kann auch zu Konflikten führen. Und ihr glaubt gar nicht, heute gibt es ja über alle Statistiken Und es gibt auch Statistiken, warum sich Ehepaare haben scheiden lassen. Und da steht dieser Punkt mit dem Geld ganz weit oben. Ich habe eine zu Hause an zweiter Stelle, steht dieser Punkt. Und das kann ich gar nicht verstehen, weil diese Bombe könnte man sehr schnell entschärfen. Ich rate jungen Paaren, macht eine Vereinbarung und sagt, über einen bestimmten Betrag gibt keiner von uns beiden Geld aus, ohne es vorher mit dem anderen abgestimmt zu haben. Das kann bei jungen Ehepaaren bei 50 Euro sein, bei anderen ist das bei 500 und wieder bei anderen bei 5000. Das hängt von den Einkommensverhältnissen ab. Ja? Wenn ihr da einen Riegel einführt, dann ist diese Bombe schon entschärft. Und ich rate allen, so wie wir es auch gemacht haben, wir haben uns vorgenommen bei der Hochzeit, wir machen keine Schulden. Wir machen keine Schulden für Küche und Auto oder gar Urlaub fahren auf Pump, machen wir nicht. Wir sparen zuerst und dann kaufen wir. Und damit sind wir sehr gut gefahren. Natürlich, wenn man eine Eigentumswohnung kauft oder ein Haus baut, wer kann das ohne Darlehen? Ja? Das ist in Ordnung, da steht ja der Gegenwert da und ist versichert und so weiter. Aber ansonsten, für Lebensunterhalt bitte keine Schulden machen. Alles auf Pump kaufen, Waschmaschine auf Pump, das auf Pump. Das ist alles auf Kante genäht und dann wird einer krank oder irgendetwas kommt, Unvorhergesehenes und das Ding platzt. Ja, bitte. Aber ich muss euch noch was Kurioses erzählen. Ich wurde mal ganz weit weg von hier in Norddeutschland zu einem Ehepaar gerufen. Und dann kam ich dahin in ihrem Haus und dann haben sie mir eröffnet, sie haben Probleme in der Ehe, aber sie lösen die Probleme mit Geld. Da habe ich gesagt, wie bitte? Ich habe das gar nicht verstanden. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn er einen Fehler macht, dann muss er bezahlen. Dann kriege ich Geld von ihm. Und umgekehrt auch. Ach, als ich mich wieder erholt hatte von dem Schock, habe ich gefragt, wie stehen denn die Aktien so nach 15 Jahren Ehe? Da hat sie gesagt, 90.000 hat er rüberschieben müssen an sie. Ihr Lieben, die hatten beide einen Doktortitel. Das schützt vor Torheit überhaupt nicht. Die haben wirklich ihre Eheprobleme mit Geld versucht zu lösen. Ich bitte euch, ja? Also wer kommt denn auf so eine Idee? Konflikte, die durch vertauschte Prioritäten entstehen, wenn eben der Ehepartner nicht Priorität Nummer 1 hat. Da gibt es Ausnahmen. Wer von uns kranke Elternteile pflegen muss? Meine Frau hat schon geholfen, ihren Papa zu pflegen, als er das brauchte. Vielleicht wird sie auch bald helfen müssen, ihre Mama, die schon 87 ist, zu pflegen, ja, in Kärnten. Und dann werde ich sie gehen lassen, da werde ich nicht sagen, hier, du bist mit mir verheiratet. Selbstverständlich, wenn sie dann sagt, ich gehe jetzt 4 Wochen nach Kärnten, meine Mama pflegen, meinen Bruder unterstützen, dann werde ich sie gehen lassen. Aber ansonsten hat der Ehepartner Priorität Nummer 1. Nicht der Freund, die Freundin, der Bruder in der Gemeinde, die Schwester, der Älteste, der Pastor, der Chef, der Abteilungsleiter. Nein, der Ehepartner. Und das muss man auch sehen, dass er Priorität hat, indem man viel Zeit mit ihm verbringt. Das haben wir eben schon besprochen und heute Morgen Konflikte, die durch unterschiedliche Erziehungsmethoden entstehen. Da sollten die beiden viel miteinander reden und das gut abstimmen, ihr Erziehungshandeln. Und jetzt kommen noch 3, die decke ich nacheinander auf. Das Problem der enttäuschten Erwartungen, das Problem der unbeantworteten romantischen Sehnsucht und das Problem der außerehelichen intimen Verlockung. Warum decke ich die miteinander auf? Die hängen zusammen. Schaut, Nummer 8, enttäuschte Erwartungen. Manche gehen mit viel zu hohen, unrealistischen, geradezu utopischen Vorstellungen in eine Ehe. Und liebe Schwestern, verzeiht mir, das sind meistens Frauen. Die haben irgendwelche Romane gelesen, wahrscheinlich waren es 3-Groschen-Romane, und sie haben so eine unrealistische Vorstellung, als würde der andere sie ständig auf Händen tragen, ihnen jeden Wunsch von den Augen ablesen. Ja, die merken dann, dass sie einen Analphabeten geheiratet haben, der gar nicht lesen kann, ja, und so weiter. Also der Fall wird groß. Wir dürfen den anderen nicht überfrachten mit Erwartungen. Der andere ist nicht Gott. Nur Gott kann unsere tiefsten Bedürfnisse letztlich stillen. Nicht ein Mensch, auch nicht der Ehepartner. Auch nicht, wenn wir einander lieben. Es geht nicht. Ja, wir dürfen den anderen nicht überfrachten mit Erwartungen. Das Problem der unbeantworteten romantischen Sehnsucht. Man hat sich alles so romantisch vorgestellt und auf einmal sind Probleme da. Gesundheitliche Probleme, finanzielle Probleme, Probleme mit den Kindern, mit der Arbeit, Probleme. Und dann ist die Romantik auf einmal weg. Und auf dem Nährboden entsteht dann Problem Nummer 10, die außerehelichen intimen Verlockungen. Darf ich es deutlicher sagen? Ehebruch, Untreue. Und ich habe noch ein paar englische Ehebücher gelesen, die meine Frau nicht mitlesen konnte, weil das für sie zu mühsam ist. Da habe ich in einem englischen Ehebuch gelesen von R.C. Sproul, ein sehr bekannter Autor, ist vor einigen Jahren heimgegangen, dass er in seiner großen Gemeinde in Amerika einmal 8 Ehepaare gleichzeitig hatte, bei denen es zu einer außerehelichen intimen Verlockung gekommen war. Und Sproul fiel aus allen Wolken und sagte, was ist hier los? Und er wollte sich damit nicht abfinden. Und dann hat er sich die Ehepaare nacheinander in sein Büro geholt und hat gefragt, warum ist es bei euch zu Ehebruch gekommen? Und die Frauen, die mit einem anderen Mann eine Beziehung eingegangen waren, sagten alle das Gleiche. Er, der andere Mann, schaffte es, dass ich mich wieder wie eine Frau gefühlt habe. Für meinen Mann war ich nur noch Köchin, Bäckerin, Putzfrau, Krankenschwester, aber nicht mehr die geliebte Ehefrau. Das war auf der Strecke geblieben. Und umgekehrt sagten die Männer, sie, die andere Frau, schaffte es, dass ich mich wieder wie ein Mann gefühlt habe. Für meine Frau war ich nur Brötchenverdiener, Taxifahrer, Handwerker, aber nicht mehr der geliebte Ehemann. Seht ihr, Routine ist ein großer Feind für jede Beziehung, auch für die Ehebeziehung besonders. Routine, wenn Jahr ein Jahr aus immer das Gleiche läuft, nie Input kommt, nie mal was Neues, was Schönes, dann kann das passieren, außereheliche intime Verlockung. Jetzt haben wir 10 Ursachen nacheinander besprochen und ich muss euch sagen, bis jetzt haben wir nur an der Oberfläche gekratzt. Denn allein die Bibel zeigt uns den unsichtbaren Hintergrund. Das ist der wahre Hintergrund für alle Konflikte auf dieser Erde. Jakobus schreibt, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Das ist der unsichtbare Hintergrund. Unser böses Herz, die Brunnenstube des Bösen, dieser Abgrund in uns, da kommen alle Konflikte her. Wir sind egoistisch, wir sind selbstsüchtig, wir sind beleidigt, wir sind empfindlich, wir sind Mimosen. Und das alles ist in unserem Herzen. Wer das verstanden hat, der betet, Herr, bewahre mich, dass ich Ursache für Konflikte gebe. In der Ehe, in der Familie, in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft, im Betrieb und in der Gemeinde. Zweitens, Bewältigung von Konflikten. Wir brauchen eine positive Grundhaltung zu unserer Ehe. Das muss der tragende Grund sein. Unser Bund, den wir vor Gott und vor vielen Zeugen geschlossen haben, der gilt. Der gilt. Der wird nicht in Frage gestellt. Ja, wir haben einen Konflikt. Hier, so groß ist der. Wir haben so einen Konflikt. Aber der wird doch unsere Ehe nicht erschüttern. Der ist nicht, der darf nicht unsere Ehe in Frage stellen. Wir nehmen den ins Auge, wir fassen den ins Auge, wir nehmen den ernst, aber wir verstehen, der Konflikt, den können wir lösen. Wir haben eine positive Grundhaltung zur Ehe. Unser Bund ist geschlossen und unsere Ehe steht. Wir sind zusammengelötet. So steht es im Alten Testament. Wir sind zusammengeschweißt vor Gott und das gilt. Wisst ihr, es gibt Ehepaare, die haben so einen kleinen Konflikt. Aber weil sie damit nicht richtig umgehen, kann aus dieser Mücke ein Elefant werden. Und dann steht wirklich ein Fragezeichen über der ganzen Ehe. Es gibt andere, die haben vergleichsweise einen großen Konflikt, aber sie gehen damit richtig um. Sie sagen, den Stier, den packen wir bei den Hörnern, den werfen wir um und wir lassen uns da nicht ins Bockshorn jagen. Und das ist sehr wichtig. Ich muss euch noch etwas sagen, was ich leider in vielen Gesprächen immer und immer wieder höre, dass die beiden doch eine falsche Vorstellung im Kopf haben, nämlich so, als gäbe es auf der ganzen Erde nur einen einzigen Menschen, den man heiraten könnte, den Gott quasi vor Grundlegung der Welt für mich ausgewählt hat, damit ich diese Nadel im Heuhaufen finde. Unter 8 Milliarden Menschen muss ich den einen finden, den Gott für mich bestimmt hat. Ich frage euch, wo steht das in der Bibel? Das werdet ihr mir nicht zeigen können. Ich kann euch das Gegenteil beweisen. Das stimmt nicht, dass Gott den Ehepartner für mich bestimmt hat. Ich glaube an Führung. Ich glaube, dass Gott wirklich zwei Menschen zusammenführen kann, woraus eine gute Ehe wird. Das glaube ich. Aber ich glaube auch gleichzeitig, dass du unter vielen auswählen darfst. Wenn du sagst, wo steht das? 1. Korinther 7, 39. Da sagt Paulus an die Witwen, sie sind frei, nachdem ihr Mann entschlafen ist, zu heiraten, wen sie will. Nur in dem Herrn muss es geschehen. In dem Herrn heißt, der Rahmen muss stimmen. Christ und Christ gehört zusammen. Licht und Licht, nicht Licht und Finsternis. Der Rahmen muss stimmen, aber innerhalb des Rahmens kannst du frei wählen. Du kannst unter den christlichen Menschen einen Partner wählen und er sollte so gut wie möglich zu dir passen. Und ich sage noch einmal, ich glaube an Führung, aber ich glaube nicht an Determinismus, dass Gott alles bestimmt hat. Es gibt Christen, die haben da mehr ein islamisches Verständnis, als hätte Gott bestimmt, dass ich heute eine blaue Krawatte tragen soll. Nein, ich hätte sie auch weglassen können, wie heute Morgen, oder eine andere nehmen. Das hat Gott nicht vorher bestimmt. Das glauben Moslems. Da ist alles vorher bestimmt, ist alles Kismet. Ja? Aber das ist doch nicht der Gott der Bibel. Der gibt Freiheit. Der setzt uns einen Rahmen und dann gibt er Freiheit. Bitte. Und so ist das auch. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Dann denken Eheleute, ja, siehste, ich habe den Falschen geheiratet oder die Falsche. Und deswegen kann es ja nicht funktionieren bei uns. Also, da muss ich mich trennen von dieser Person und eine andere suchen, mit der es besser funktioniert. Das ist die böse Falle, in die der Teufel immer wieder Menschen jagt. Ich habe den Falschen geheiratet. Du musst nicht denken, du hast den Falschen geheiratet. Du musst gar nicht den Allerbesten gefunden haben, sondern du darfst jetzt aus der bestehenden Ehe das Beste machen, mit Christus im Herzen. Das geht bei jedem von euch. Schaut, die Einstellung zu einem Problem ist wichtiger als das Problem selbst. Jetzt habe ich ein Problem, mir fehlt nämlich hier mein Glas. Das hätte ich jetzt gebraucht zur Illustration. Ja, nehmen wir das. Genau. Gut, gut. Schaut, für manche, ihr seht, das ist mehr als halb voll, ja? Aber für manche ist das schon halb leer. Die sehen, da fehlt ja. Und selbst wenn es so voll wäre, die haben so einen komischen Blick. Ist nicht mehr voll, also ist schon halb leer. Die Einstellung zu einem Problem ist wichtiger als das Problem selbst. Und darum sagt euch in eurem Herzen, wir haben geheiratet, wir sind vor Gott verbunden, wir haben das vor vielen Zeugen bestätigt, dass wir treu bleiben wollen, bis der Tod uns scheidet. Und wenn ihr in der zweiten Ehe zusammen seid und wenn es in der dritten wäre, die jetzige Ehe, da nehmt ihr euch bitte vor, jetzt wollen wir zusammenbleiben bis an unser Lebensende, bis einer von uns weggenommen wird oder beide. Die Kunst, miteinander Probleme zu besprechen. Ihr sagt ja, Thema Kommunikation hatten wir doch eben schon. Natürlich, weiß ich. Aber ich möchte noch etwas ergänzen. Wir brauchen bei Konfliktgesprächen den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Ton. Beides ist wichtig. Der richtige Zeitpunkt. Da ist ein Mann beruflich ein paar hundert Kilometer gefahren, hat unterwegs noch 10 Telefonate geführt mit der Freisprecheinrichtung und hat von seinem Chef noch eine auf den Deckel gekriegt. Und jetzt kommt er nach Hause und seine Frau lässt ihn nicht mal richtig aus dem Auto aussteigen und schüttet gleich einen Kübel von Vorwürfen und Problemen über ihn. Ihr Lieben, das kann nicht funktionieren. Das wird eskalieren. Der wird sagen, sag mal, geht's noch? Ja. Also, liebe Schwester, lass ihn bitte aussteigen und dann gibst du ihm erstmal was Ordentliches zu essen. Fang ja nicht mit einem Mann ein problematisches Gespräch an, wenn der Kerl nichts gegessen hat. Du kriegst kein Bein auf die Erde. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Du gibst ihm erstmal was Gutes zu essen, dann lässt du ihn vielleicht noch seine Nachrichten lesen oder in die Zeitung gucken, wenn er das so gerne macht. Und dann kannst du doch immer noch mit ihm darüber reden. Ich muss sagen, der Herr hat mir eine weise Frau gegeben. Wenn ich morgen nach Hause kommen würde und da wäre so irgendwas, was sie besprechen wollte, dann würde ich einen Zettel finden auf meinem Schreibtisch. Da würde draufstehen, Wilfried, ich muss etwas mit dir besprechen. Und diesen Zettel kann ich dann nicht unter den großen Stapel wischen. Da werde ich ihr baldmöglichst eine Antwort geben und werde sagen, Silvia, lass mich gerade noch den Anruf tätigen und dann machen wir einen Spaziergang und dann können wir gleich darüber reden. Oder ich werde ihr sagen, heute Abend nach dem Abendessen, dann nehme ich mir Zeit. Und so lange wartet sie. Warum legt sie den Zettel hin? Sie ist zwar eine Österreicherin, aber sie hat manchmal ein Temperament wie eine Spanierin. Und sie will nicht emotional werden, sie will nicht, ja. Und deswegen der Zettel, der ist ohne Emotionen. Sie sagt, wir müssen etwas besprechen. Und der richtige Ton schaut, wir lassen nicht mehr zu, dass einer von uns beiden laut wird. Das lassen wir nicht zu. Wenn ich merke, dass meine Frau ein bisschen unter Strom ist, ja, unter Dampf, dann nehme ich ihre Hand und sage, chill mal, Liebste, cool mal down, ja, wir können ganz ruhig reden. Ich stopp sie, ich gebe ihr ein Signal, da musst du sie nicht unterm Tisch an Schienbein treten, ja, da kannst du ein bisschen galanter machen, aber das reicht schon. Wenn ich nur die Hand nehme und drücke und sage, komm, wir können ruhig darüber reden. Ich bin jetzt nicht so ein Temperamentsbolzen, aber auch ich kann mich mal irgendwie echauffieren, wie die Österreicher sagen, ja, und wenn meine Frau das merkt, sagt sie, komm, wir wollen ruhig reden. Wir lassen das nicht zu, dass einer von uns laut wird. Bitte, schaut mal zu mir. Wann wird man laut? Wenn eine unsichtbare Mauer zwischen einem ist. Da muss man ja oben über die Mauer drüber brüllen, ja? Da ist eine Mauer und deswegen wird man laut. Man muss oben über die Mauer drüber rufen. Und ich lebe jetzt bald 46 Jahre mit dem Herrn Jesus. Darf ich unterwegs sein? Bin ich dankbar für jeden Tag. Und ich habe in dieser Zeit so viel falsch gemacht. Er hätte so viel Grund gehabt, mich anzuschreien. Er ist nie laut geworden mit mir. Er hat immer freundlich mit mir geredet. Und wir müssen als Eheleute auch nicht laut werden. Wir müssen auch mit unseren Kindern nicht laut werden. Das ist mir einige Male passiert, das gebe ich unumwunden zu. Aber trotzdem, wir müssen nicht. Wir wollen im richtigen Zeitpunkt lernen zu reden und auch im richtigen Ton. Wenn nötig, habe ich vorhin angekündigt, werde ich noch etwas sagen, eine dritte Person um Rat und Hilfe bitten. Unser erstes Ehejahr, da lebten wir in Karlsruhe, war das schwerste von allen, das wir bis jetzt hatten. Warum? Sie aus Kärnten, Österreich, ich aus Kassel, Hessen, 1000 Kilometer dazwischen, unterschiedliche Kulturen. Sie katholische Religionslehrerin gewesen. Ich komme aus einem Gebiet, da die Reformation so durchgeschlagen, dass es weit und breit keine katholische Kirche gibt. Ja, mit in Kurhessen-Waldeck, wo ich herkomme. Und dann kommt Berg und Tal zusammen in einer Ehe. und man ist so verschieden. Und in unserem ersten Ehejahr, da hatten wir einfach Mühe. Wir waren so verschieden, wie alle Ehepaare verschieden sind. Und die Rädchen, die müssen erst zusammenlaufen. Und da hat meine Frau gesagt, können wir nicht mal mit jemand reden. Und wir hatten ein Ehebuch erst gelesen, das hieß Ein Leben lang Glück und Geborgenheit von Volkart und Gerlinde Scheunemann. Dann hörten wir, die sind irgendwo auf einer Freizeit in Friolzheim, da irgendwo zwischen Pforzheim und Stuttgart. Da sind sie und da sind wir dahin und die haben uns tatsächlich anderthalb Stunden Zeit gewidmet als Ehepaar. Und die haben uns den Kopf gewaschen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wie die uns den Kopf gewaschen haben. Mir mehr als meiner Frau, aber uns beiden. Und das hat uns so gut getan, was die uns da gesagt haben. Das war so hilfreich. Meine Frau, die dankt mir heute noch, dass ich damals nicht so stolz war und gesagt habe, nix, das kommt nicht in Frage. Wir gehen nirgendwo hin. Das geht niemand was an und so weiter. Ich habe ihr das erlaubt, bin mit ihr dahin gefahren und am Ende war es ein großer Segen. Und in einer zweiten Sache haben wir mal einen Bruder um Rat gefragt. Auch das hat uns geholfen. Ihr Lieben, nicht so stolz sein. Aber man muss nicht irgendeinen Eheseelsorger mit dem Hubschrauber einfliegen lassen. Ich hoffe, ihr habt in euren Gemeinden Ehepaare, die eine gute Ehe führen, die den Herrn und sein Wort kennen, mit denen ihr auch reden könnt. Ja? Aber es ist auch nicht verboten, außerhalb der Gemeinde Hilfe zu suchen für die Ehe. Vergebung praktizieren. Ihr sagt, das musst du uns nicht sagen. Wir sind Christen hier in Niederbayern. Das wissen wir, das ist einmal eins. Ja, aber ich sage wieder, wie gestern Abend, Vergebung kann im konkreten Fall sehr schwer sein. Ich habe in einem sehr guten Buch 5 Schritte zur Vergebung gefunden und die finde ich einfach klasse. Da schreibt der Autor, erkenne, dass du gegen deinen Ehepartner gesündigt hast. Lass ihn wissen, dass du deine falsche Tat realisiert hast. Beispiel, es war falsch, dass ich dir vorhin nicht zugehört habe, als du zu mir gesprochen hast. Das ist nichts Weltbewegendes. Aber sie redet mit ihm, er hört nicht zu. Das ist lieblos. Er erkennt, das ist falsch. Identifiziere die konkrete Sünde, indem du sie bei ihrem biblischen Namen nennst. Zum Beispiel, ich war eben stolz und hartherzig. Ich war eben empfindlich. Ich bin eben eingeschnappt. Ja, dann musst du auch wieder ausschnappen, wenn du eingeschnappt bist. Ja? Und einfach beim biblischen Namen nennen, was da war. Erkenne den Kummer, den du deinem Partner bereitet hast, zeige Reue für den Schmerz, den du beim anderen verursacht hast. Beispiel, es tut mir wirklich leid, dass ich dir wehgetan habe. Nicht, oh sorry, und der andere weiß gar nicht, für was er sorry sein soll. Ja? Sage, es tut mir leid, ich merke, ich habe dir wehgetan. Überlege, wie das richtige Verhalten ausgesehen hätte und zeige damit deine Umkehrwilligkeit. Beispiel, ich hätte sofort den CD-Player leiser drehen müssen, als du mir sagtest, dass du Kopfschmerzen hast. Sie hat Kopfschmerzen, er hört laute Musik. Das ist lieblos. Und bitte konkret um Vergebung. Beispiel, bitte verzeih mir. Wenn meine Frau zu mir sagt, bitte verzeih mir, sage ich, was? Schon erledigt, schon passiert, schon durch. Ja, ich möchte lernen, einem anderen, der an mir schuldig wird, schon in dem Augenblick zu vergeben, wo das passiert. Ich habe gesagt, ich möchte lernen. Ich habe nicht gesagt, dass ich es schon immer kann. Aber oft kann ich es. Dann kann ich sofort vergeben, wenn ich merke, der andere wird an mir schuldig. Und schau, du musst unterscheiden zwischen Vergebung und Versöhnung. Vergeben kannst du in deinem Herzen. Unabhängig von dem anderen. Da muss der noch gar nicht seine Schuld eingesehen haben. Da muss der dich noch gar nicht um Vergebung gebeten haben. Dann kannst du in deinem Herzen ihm schon vergeben. Das ist noch keine Versöhnung. Zur Versöhnung gehören zwei Seiten. Da muss der andere auch seine Schuld einsehen. Da muss er auch um Vergebung beten. Dann kommt es zur Herstellung der Gemeinschaft, zur Versöhnung. Jetzt sagst du, nicht zugehört, den CD-Player nicht leise gedreht. Ja, sowas kann ich auch vergeben. Ich weiß, einige von euch waren gestern Abend hier Ihr hört jetzt dieses Beispiel noch einmal. Ich halte normalerweise diese beiden Vorträge nicht so direkt zusammen. Das ist jetzt zum ersten Mal passiert in all den vielen Jahren. Aber jetzt hört ihr das einfach noch einmal. Danke für eure Geduld. Habe ich gestern Abend erzählt, im Jahre 1571 wurde Jan Rubens wegen Ehebruchs zum Tode verurteilt. Damals stand noch Todesstrafe auf Ehebruch und da hat ihm seine treue, gläubige Ehefrau Marie Rubens ins Gefängnis einen Brief geschrieben und den kann ich euch wirklich wörtlich zitieren. Sie schrieb: Mein sehr verehrter Ehemann, ich vergebe euch jetzt und immer. Soll dich eine so kleine Sünde, mit der ihr gegen mich gesündigt habt, ich muss hier einen Einschub machen, Ehebruch ist keine kleine Sünde. Das reißt ganz tiefe Wunden in eine Ehebeziehung. Aber sie schreibt ihm, soll dich eine so kleine Sünde nicht vergeben, verglichen mit so großen Sünden, für die ich alle Tage bei meinem himmlischen Vater um Vergebung flehe. Und dann schließt sie, es ist euch alles vergeben, eure treue Ehefrau Marie Rubens. Sie hat um ihren Mann gekämpft, er wurde nicht hingerichtet. Sie zogen um von Antwerpen, Belgien nach Siegen, Nordrhein-Westfalen, wo wenige Zeit später ihr Sohn Peter Paul Rubens geboren wurde, der dann der weltberühmte Maler werden sollte. Er gilt als einer der besten Porträtmaler aller Zeiten auf der Ebene von Albrecht Dürer. Das ist ein Selbstporträt. Vor Jahrhunderten gemalt. Das sieht aus wie eine Fotografie. So hat der Mann malen können. Es hätte ihn nie gegeben, wenn seine gläubige Mutter seinem Vater nicht Ehebruch vergeben hätte. Ich sage wieder, ich habe keinen Hut. Ich würde ihn ziehen bis auf den Boden. Ihr seht, dass es möglich ist, zu vergeben. Gut, das war jetzt ein Mann, der untreu war. Damit das nicht so einseitig ist, will ich auch das kleine Beispiel erzählen. Ich kenne eine Frau, die hat einmal dem Werben eines Mannes nachgegeben und hat mit diesem Mann eine Nacht verbracht, mit dem sie nicht verheiratet war. Und sie wurde von furchtbaren Gewissensbissen geplagt. Und sie konnte nicht anders, sie hat es irgendwann ihrem Mann gebeichtet, ihrem Mann eingestanden. Und ihr könnt euch vorstellen, der war nicht begeistert. Hätte sie mich vorher gefragt, ich glaube, ich hätte ihr gesagt, nein, sag sie ihm lieber nicht. Ich kannte ihn. Das Ganze ist mehr als 25 Jahre her. Wenn sie ihn heute mal kritisiert, antwortet er immer gleich, sei still, du weißt, was du gemacht hast. Bumm, kriegt sie wieder einer auf den Deckel. Das ist nicht Vergebung. Das ist nicht wirklich vergeben. Ja, wenn wir vergeben, lassen wir den anderen frei. Wir legen das um das Kreuz und dann werfen wir es dem anderen nicht mehr vor. Ihr Männer, ihr müsst wissen, wenn Frauen das Bedürfnis haben, nochmal darüber zu sprechen, müsst ihr ihnen das gewähren. Das hilft ihnen. Meine Frau, da ging es nicht um Ehebruch, da ging es um was anderes, glücklicherweise. Da hat sie mal gesagt, du, es würde mir helfen, wenn ich das nochmal aussprechen dürfte. Dann kriege ich den Schmutz aus meiner Seele. Und da habe ich gesagt, ja, sprich es aus. Ja? Und dann sagst du dem anderen, du, sei ohne Sorge, ich habe das wirklich vergeben. Aber es hilft mir, wenn ich es nochmal aussprechen darf. Und dann musst du das bitte gewähren. Ja, und dann Vergebung praktizieren, noch ein Punkt, Bitterkeit überwinden. Bitterkeit überwinden. Wir haben vorhin gehört, dass Frauen eher dazu neigen zu verbittern. Ich sage wieder, es gibt auch Männer, die bitter werden. Es gibt auch Frauen, die anders reagieren, so eher wie ein Mann. Aber das sind eher Ausnahmen. Bitterkeit überwinden. Und ich habe aus dem gleichen Buch hier noch eine Passage, die ich sehr, sehr gut finde. Susannes innerer Monolog zur Kultivierung ihrer Bitterkeit. Ich habe das aus dem Englischen übersetzt. Ich habe jetzt einfach deutsche Namen genommen. Bitte, falls jemand so heißen sollte, ist nicht beabsichtigt. Ich kann Bernd nicht verstehen. Er hat mir schon wieder eine Szene gemacht. Susanne drückt die Saat der Bitterkeit mit ihrem Finger in den Boden ihres Herzens. Warum ist das eine Saat? Weil die Bibel von einer bitteren Wurzel spricht im Hebräerbrief. Jede Pflanze hat Wurzeln und das fängt immer, jede Pflanze fängt mit einem kleinen Samenkorn an. Der dickste Baum war mal ein kleines Samenkorn. Und darum wird hier die Saat der Bitterkeit in den Boden des Herzens gedrückt. Er will immer nur das eine. Susanne bedeckt die Saat mit mehr Erde. Warum interessiert er sich nicht mehr für meine Bedürfnisse? Susanne bewässert die Saat. Jetzt Achtung, Bernd liebt mich gar nicht wirklich. Ich hätte ihn nicht heiraten sollen. Seht ihr, ich habe den falschen Mann geheiratet. Seht ihr diese böse Falle des Teufels? Ich hätte ihn nicht heiraten sollen. Susanne befruchtet die Saat weiter, die Pflanze sprost bereits. Ich habe auch Bedürfnisse, vielleicht kann sie ein anderer Mann besser stillen. Seht ihr, ist doch logisch, wenn man den Falschen geheiratet hat, dann muss man nach dem Nächsten gucken, ja? Muss ein anderer Mann. Susanne bewässert die kleine Pflanze, deren Wurzeln sich immer tiefer in ihr Herz hinein erstrecken. So kann er mit mir nicht umgehen. Ich werde ihm eine Lektion verpassen. In den nächsten Tagen werde ich kein Wort mit ihm reden. Susanne hat jetzt ein Gewächshaus um das stinkende Unkraut gebaut und gibt anderen Leuten die Gelegenheit, es zu betrachten, schreibt Lou Priolo in seinem Buch Der geistliche Ehemann. Seht ihr, wenn man jetzt in diese Familie kommen würde, zu diesem Ehepaar, das würde man merken, da ist dicke Luft. Da ist was, die gehen so kurz angebunden miteinander um. Man würde das merken, dass da was nicht stimmt. Und darum, ich muss euch sagen, Bitterkeit kann man nur dort loswerden, wo man auch seine Schuld loswerden kann. Am Kreuz Jesu Christi. Für alles Versagen, für alles zu kurz kommen. Auch die Eltern, die heute Morgen die Erziehungsvorträge gehört haben. Ich habe es nicht mehr ausdrücklich gesagt am Ende, aber es gilt doch immer. Wir können doch mit aller Schuld zu unserem Herrn kommen. Immer und immer wieder. Da ist der Ort, wo auch Bitterkeit überwunden werden kann. Niemand muss Bitterkeit kultivieren in seinem Herzen, wie Susanne. Kultiviert sie nicht. Bringt sie zum Kreuz. Sagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch dafür gestorben bist. Und ich will gegen niemanden bitter sein. Ihr macht euch selber nichts Gutes. Ihr werdet krank, wenn ihr das nicht ablegt. Ich habe noch einen dritten Punkt und ich verspreche euch, jetzt gibt es was Herzhaftes zum Lachen. Wir sprechen über Konfliktvermeidung. Mit den Konflikten ist es wie mit dem Müll. Besser als Müll verbrennen und entsorgen aufwendig wäre es, ihn zu vermeiden. Ja? Und so ist es auch mit den Konflikten. Wie können wir sie vermeiden? Gegenseitiges Verständnis aufbringen. Wofür? Für die Schwächen des anderen. Jetzt ein Beispiel. Meine Frau hat einen Führerschein und die fährt auch mit dem Auto, aber sie fährt immer 70, innerhalb und außerhalb geschlossener Ortschaften. Und sie lässt keinen Blitzer aus. Sie hat so ein paar Lieblingsblitzer, einer in Fulda, ich weiß nicht, wie oft sie getestet hat, ob der noch geht. Oder sie fährt in den Nachbarort zum Zahnarzt, hat es fertiggebracht, auf dem Hinweg geblitzt zu werden und auf dem Rückweg wieder. Da steht so eine Säule, 3 Meter hoch, so dick, ja. Jeder weiß das, die steht da auf dem Bürgersteig und sie wurde 2-mal geblitzt. Ja, manche Männer, die machen da ein Theater. Boah, da kann die Frau was hören, wenn da so ein Strafzettel kommt, ja. Ich habe mir was anderes überlegt. Meine Frau macht das nicht, um mich zu ärgern oder weil sie denkt, wir hätten zu viel Geld. Ich habe was anderes überlegt. Ich habe bei mir im Online-Banking Überweisungsvorlagen angelegt. Ordnungsamt Fulda, Ordnungsamt Bad Hersfeld. Da war sie einmal im Bebra, konnte ich hinzufügen, Ordnungsamt Bebra. Einmal hat sie die Kinder in Göttingen besucht. Göttingen ist auch schon in der Liste. Also ihr versteht jetzt, warum ich sie nicht nach Deggendorf fahren lassen kann mit dem Auto. Wir wären ruiniert, ja. Wir wären ruiniert. Sie kommt mit dem Zug, wenn sie in 3 Wochen hier ist, ja. Sie kommt mit dem Zug. Seht ihr, das ist Schwachheit. Sie ist so eine gründliche, sie überlegt immer und wenn sie irgendwo hinfährt, überlegt sie, was sie da reden will und kommt der Blitz. Ja? Und wenn sie zurückkommt, muss sie wieder überlegen, ob das alles richtig war, was sie da gesagt hat. Und schon wieder kommt der Blitz. Das ist einfach Schwachheit. Ja, jetzt wollen die Frauen wissen, wo meine Frau mit mir Verständnis haben muss. Na gut, ihr könnt sie selber fragen in 3 Wochen. Aber ein Beispiel gebe ich euch. Sie schickt mich in den Keller. Ich soll 3 Sachen holen. 2 schaffe ich meistens schon, ja. Aber 3 auf einmal. Ich sehe, die Männer haben viel Verständnis hier. Das freut mich. Da geht es noch anderen so. Eigene Schwächen realistisch einschätzen. Ich weiß nicht, ob ihr die Kullen-Leute kennt auf der Schwäbischen Alb. Wilhelm Buschs Mutter war eine geborene Kullen. Und die Kullenväter, die hatten so schöne Sprüche. Ein Spruch heißt, gegen mich selber will ich ein Herz haben wie ein Nadelöhr, aber gegen andere wie ein Scheunentor. Und was machen wir manchmal? Genau umgekehrt. Unsere vielen Schwächen und Macken und Torheiten entschuldigen wir großzügig, aber beim anderen, da sehen wir den Splitter auf 100 Meter Entfernung. So ist das, oder? Eigene Schwächen realistisch einschätzen. Das gemeinsame Gebet oder Reden pflegen. Das meine ich, wenn hier Ehepartner sind, deren Gatte oder Gattin noch nicht gläubig ist. Wo nur einer alleine den Weg mit Jesus geht, da kann man ja nicht mit dem anderen beten. Obwohl ich kenne Frauen, die, da betet der Mann sogar mit ihnen, der sitzt daneben und sagt sogar Amen, aber er selber betet nicht, er kann nicht beten, er hat keinen Geist, ja, aber er lässt es zu, dass die Frau mit ihm betet. Aber wie auch immer, das gemeinsame Reden, wie wir vorhin gehört haben in dem vorigen Vortrag, da werden die Hügel, die kleinen Maulwurfshügel abgetragen und werden nicht solche Riesenberge, wo man dann große Mühe mit hat. Gemeinsame Entspannung einplanen. Das hilft alles, Konflikte zu vermeiden. Fahrt Fahrrad, geht in die Berge, ihr habt sie vor der Haustür, nicht weit weg, ja. Geht in die Berge, geht schwimmen, geht Federball spielen oder Tennis. Macht irgendetwas gemeinsam. Plant gemeinsame Entspannungszeiten ein. Das romantische Feuer am Brennen halten. Schaut, wenn man nicht investiert, ihr habt vorhin gehört, Routine ist ein großer Feind. Man muss immer wieder etwas machen, etwas investieren. Ich kann euch das jetzt nicht zeigen, aber wir haben zu Hause so eine Holzschachtel. Da haben wir gerade wieder zum x-ten Mal 10 Zettel geschrieben. Ich habe 10 Zettel geschrieben. Da steht etwas drauf, damit möchte ich meiner Frau eine Freude machen. Sie hat 10 Zettel geschrieben, damit möchte sie mir eine Freude machen. Und montagabends darf einer von uns beiden einen Zettel ziehen. Und der muss dann in der Woche eingelöst werden. Das ist so schön. Da waren Zettelchen dabei, die haben unseren Ehealltag so rausgehoben aus dem Alltag, ja, aus dem Trott. Ja, jetzt würdet ihr gerne wissen, was man da drauf schreibt. Aber da müsst ihr selber drauf kommen, ne, ihr Männer. Da strengt euch mal an und seid kreativ. Die körperliche Beziehung verbessern. Frauen leiden sehr, das haben wir vorhin gehört, wenn die Kommunikation nur oberflächlich ist, nicht in die Tiefe kommt, dann da leiden Frauen. Und ihr lieben Männer, ihr müsst das ernst nehmen. Wenn ihr nicht mit ihnen über diese Dinge redet, wisst ihr, was sie machen? Sie werden mit ihrer besten Freundin über die Dinge reden. Sie müssen mit jemand reden. Sie platzen. Sie werden mit ihrer besten Freundin reden. Und das fände ich schade. Also Frauen brauchen Kommunikation. Männer leiden sehr, wenn es auf diesem Gebiet nicht funktioniert. Ich rede jetzt von Ehepaaren, die gesund sind und die noch in einem Alter sind, wo das noch möglich ist. Wenn das nicht mehr möglich ist, müssen die beiden andere Wege finden, ihre Liebe einander zu zeigen. Ja? Aber ich rede davon und ihr müsst da keine irgendwie Experten werden, aber es gibt doch Bücher, es gibt doch hilfreiche Bücher und heute auch Podcasts, wo man auch etwas lernen kann. Wir haben auch einige Bücher gelesen auf diesem Gebiet und die haben uns geholfen. Ich habe leider jetzt keine dabei, weil das Thema Intimität war jetzt nicht auf dem Programm, da habe ich an die Bücher nicht gedacht. die Wertschätzung des Partners verstärken. Ihr seht noch einmal das Wort Wertschätzung. In jedem Vortrag kam das. Wertschätzung heißt, der andere ist mir viel wert. Ich schätze ihn. Ich bin dankbar für ihn. Ja, er macht auch ab und zu mal einen Fehler. Meine Frau auch. Sie macht auch etwas, wo manchmal, wo ich denke, musste das jetzt sein? Ja, das hätte man vermeiden können. Naja, aber trotzdem ist es ein ganz wertvoller Mensch. Dein Ehepartner auch. Das ist ein ganz wertvoller Mensch. Und das musst du auch ausdrücken. Wisst ihr, was ich glaube? Dass eine Frau mehr aufgibt am Tag der Eheschließung als der Mann. Meine Frau hat ihren Namen aufgegeben, ihren Heimatort verlassen, ihren Beruf aufgegeben als Lehrerin, ihren Beamtenstatus sausen lassen in Österreich, ihre Heimat verlassen, um einem mittellosen Wanderprediger zu folgen, der ich damals war, dessen Habe in einen Opel Kadett B Baujahr 67 reingepasst hat. Was gibt eine Frau auf, um einen Mann zu heiraten? Ja? Und das sollte ich nicht schätzen. Sie hat mir unter großen Schmerzen Kinder geboren. 3 insgesamt. Sie hat mir unendlich viel Gutes getan. Und das sollte ich nicht schätzen. Ja, sie macht auch mal einen Fehler. Und deine wahrscheinlich auch. Und dein Ehemann auch, liebe Schwester. Aber die Wertschätzung des Partners verstärken. Ich werde immer dankbarer für meine Frau. Ich werde immer dankbarer für sie. So, nun schließen wir die Vorträge von heute ab. Es ist der 4., der hier heute stattfindet, mit einer kleinen Bilderserie. Keine Angst, wir machen keine Bildbetrachtung, wir bleiben beim Wort. Aber das sind 4 Bilder aus dem sogenannten Ehegartenbuch von Roger und Donna Venn. Und die sind sehr, sehr, sehr aussagekräftig. Schaut, da sagen die Autoren, fast alle Ehen auf der Welt beginnen in der Phase der Romantik. Die beiden sind verliebt. Die haben eine rosarote Brille auf den Augen und die können sie nicht ablegen. Du kannst ihnen sagen, hey, ihr habt eine Brille, legt sie mal ab. Geht nicht, die ist angewachsen. Die sehen den anderen, wie sie ihn gerne sehen wollen, nicht wie er wirklich ist. Das ist Verliebtheit. Ja? Unsere Nachbarn in England sagen, Verliebtsein macht blind, aber die Ehe öffnet sehr schnell wieder die Augen. Und dann kommt meistens schon im ersten Ehejahr, wie auch bei meiner Frau und mir, die Phase der Realität. Guck mal die beiden an, die erschrecken. Die sagen, was ist denn das? Da kommt ja etwas zwischen uns, da wächst ja eine Mauer. Und er merkt auf einmal, sie ist gar nicht die Prinzessin, die kann ganz schön zickig sein. Und sie merkt, er ist gar nicht der Prinz, der kann ganz schön egoistisch sein und so weiter. Sie erschrecken. Und dann wird es gefährlich. Bei manchen Ehen kommt früher oder später die Phase der Resignation. Schaut euch das mal an. Die beiden haben einander den Rücken zugewandt. Die Mauer ist beträchtlich gewachsen. Und der Zeichner oder die Zeichnerin hat da unten Schlangen hingemalt. Hier ist der Teufel auf dem Plan und will wieder eine Ehe, die Gott zusammengefügt hat, die ein Leben lang halten soll, auseinanderbringen. Wir nennen den Teufel Diabolos. Im Griechischen steht das. Und ihr kennt den Ausdruck. Das wird meistens übersetzt mit Durcheinanderbringer. Aber die Vorsilbe Dia im Griechischen heißt auch auseinander. Er ist der Auseinanderbringer. Er will alles auseinanderbringen, was nach Gottes Willen zusammengehört. Ehen, Familien, Gemeinden und ganze Völker. Wer von uns hätte vor 15 Jahren gedacht, dass die beiden slawischen Brudervölker, Russland und Ukraine, einen solchen Krieg gegeneinander führen? Wer hätte das gedacht? Ich sage extra vor 15 Jahren, vor der Krim-Geschichte. Ja? Und wir können jetzt nicht in die Köpfe gucken der beiden. Aber wenn sie jetzt sagt, der Kerl da, der ändert sich nicht. Der macht nur Versprechungen. Der hat mir 100-mal versprochen, er wird sich ändern. Nee, der ändert sich nicht. Schluss, ich werfe das Handtuch. Oder wenn er denkt, diese alte Meckerziege, mit der komme ich doch auf keinen grünen Zweig. Ja? Ich halte das nicht mehr aus mit der, ich werfe das Handtuch. Das ist das Schlimme. Wenn einer das Handtuch wirft, ist die Ehe am Ende. Der andere möchte festhalten, der möchte dran arbeiten. Aber wenn einer aufgibt, ist es schon zu spät. Es ist immer zu früh, aufzugeben. Im Februar 2013 sitze ich an meinem Computer im Büro und dann klingelt das Telefon. Ein Mann ruft an aus Bielefeld, ein Russlanddeutscher, ein Willi. Und er sagt, Herr Block, ich habe irgendwo Ihre Nummer gefunden und ich muss Ihnen leider sagen, meine Frau ist weggelaufen. Sie hat unsere beiden Töchter mitgenommen, sie hat die Scheidung eingereicht, wir sind geschieden. Ich möchte von Ihnen die Erlaubnis, dass ich mir jetzt auch eine andere Frau suchen darf, sagt er zu mir am Telefon. Bis dahin habe ich ihm zugehört. Dann habe ich gesagt, mein lieber Freund, jetzt hast du aber gerade den Richtigen angerufen. Ich habe dir etwas anderes zu sagen. Das ist deine Frau. Das ist die Mutter deiner Kinder. Wieso hast du sie gehen lassen? Hol sie dir zurück, habe ich gesagt. Und er hat mir später gesagt, ich hätte das mit einer solchen Wucht gesagt, dass es ihn in Bielefeld vom Sofa runter auf den Fußboden gedrückt hätte. Ich bitte euch, das können meine schwachen Worte nicht gewesen sein. Da hat ein anderer zu ihm geredet, offensichtlich. Na gut, ich habe ihm Tipps gegeben. Ich habe gesagt, du machst deiner Frau keinen einzigen Vorwurf. 0,0. Du schreibst ihr einen lieben Brief. Du sagst ihr, dass du sie immer noch liebst. Dass du bereit bist, dass sie zurückkommen kann zu dir. Du legst ihr die schönsten Blumen und die beste Schokolade, alles vor die Tür und kein Vorwurf. Und habe ihm diese Tipps gegeben. Das Gespräch war zu Ende. 2 Wochen später hatte ich das vergessen. Im November 2013 komme ich zu solchen Vorträgen nach Bielefeld. Kommt nachher ein Mann zu mir und sagt, Herr Block, kennen Sie mich? Ich sage, nein, ich bin doch der Willi. Ich habe doch angerufen im Februar. Sage ich, ja, Willi, was möchtest du mir denn sagen? Ja, ich möchte Ihnen sagen, meine Frau ist zu mir zurückgekommen. Ich sage, was? Ich möchte sie gerne kennenlernen. Bitte bringen Sie morgen Abend mit. Sagt er, wieso? Da hinten ist sie doch. Und ihr könnt versichert sein, dass ich die Erlaubnis habe, Ihre Geschichte zu erzählen, ihr Bild zu zeigen. Jetzt müsst ihr hören, was Gott getan hat, um der Olga zu zeigen, dass sie zu Willi zurückgehen soll. Sie hatte eine sehr gute Beziehung zu seiner Mama, ihre Schwiegermama. Manche denken, was ist flüssiger als Wasser? Die Schwiegermutter, die ist überflüssig. Ja? So dürft ihr nicht denken. So dürft ihr nicht denken. Und sie hat auch nicht so gedacht. Sie hatte eine gute Beziehung. Das ist der beste Schwiegermutterwitz, den ich kenne, ja, den muss ich noch einbauen. Gut, auf jeden Fall hatte sie eine gute Beziehung und dann hörte sie, die Schwiegermutter sei erkrankt. Und dann hat sie gesagt, Willi interessiert mich nicht, aber meine Schwiegermutter, die besuche ich. Und sie besucht die Schwiegermutter und während des Besuchs stirbt die Schwiegermutter in ihren Armen. Die war nicht todkrank. Niemand hat mit ihrem Ableben gerechnet, aber sie hält die tote Schwiegermutter in den Armen. Und Gott hat zu ihr geredet. Und sie wusste, sie muss zurück zu ihrem Mann. Und schon auf der Beerdigung von der Schwiegermutter haben sie die ersten Bande geknüpft. Dann waren sie im April 2014 auf dem Standesamt, haben neu geheiratet, muss man, wenn man geschieden war. Und im Juni 2014 wurden beide getauft in Herford, in einer Baptistengemeinde, die ich gut kenne. Ihr Lieben, das ist ein Wunder vor meinen Augen. So ein großes Wunder. Das hat der Herr getan. Ich war da so ein winziges Rädchen in diesem Getriebe. Aber stellt euch vor, als er angerufen hat, ich hätte zu ihm gesagt, komm, lass sie sausen, mach die Augen richtig auf, such dir eine neue, ja? Das wollte er gerne hören von mir. Das hat er aber nicht gehört. Ich hätte mir lieber die Zunge abgebissen. Und jetzt kommt die Sahne auf den Kuchen. Einige Zeit später haben sie eine dritte Tochter bekommen. Die ist jetzt schon 5 oder 6 Jahre alt. Und noch ein Tupfersahne. Sie helfen jetzt anderen Ehepaaren. Ich schicke manchmal Leute zu ihnen nach Herford, wo sie jetzt leben. Ich schicke Leute zu ihnen. Neulich habe ich jemand aus Hannover zu ihnen geschickt. Sie helfen jetzt anderen. Und wenn ich in der Nähe bin, gucke ich bei Ihnen vorbei und frage, wie geht's euch? Ach, uns geht's so gut, wir sind so dankbar, dass wir wieder zusammen sind. Das hat Gott getan, bei Willi und Olga Maas. Und schaut, Deswegen seht ihr noch ein letztes Bild, dann sind wir durch. Die Phase der Rekonstruktion. Die beiden haben sich nicht getrennt. Sie haben sich einander wieder zugewandt und sie nehmen das Trennende und bauen damit das gemeinsame Ehehaus. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Und darum, hier sitzen auch heute Abend Menschen, die haben schon mal den Gedanken gehabt, ach, ich weiß nicht, ob ich nicht irgendwann das Handtuch werfe oder bis die Kinder draußen sind aus dem Gröbsten. Solche Gedanken können kommen, das weiß ich. Ich verurteile niemand. Aber bitte hört heute Abend durch das Beispiel von Willi und Olga. Es ist zu früh aufzugeben. Wir haben doch einen lebendigen Gott. Der kann doch aus Steinen Kinder erwecken. Der kann doch Tote lebendig machen. Der kann doch auch Ehen wieder heil machen. Wollen wir ihm das doch zutrauen und an unseren Beziehungen arbeiten, dass sie erst gar nicht in eine solche Krise kommen. Wir schließen mit demselben Vers, mit dem wir begonnen haben. Ich glaube, jetzt verstehen wir ihn besser. Wir haben gelernt, die Schwächen des anderen dürfen wir tragen. Ob es Blitzer sind oder egal, ja. Und wenn er an mir schuldig wird, dann wollen wir vergeben, gleich wie der Herr uns so auch wir. Ich habe eine letzte Gelegenheit. Ich weiß gar nicht, ob dieses Büchlein noch da ist, weil ich es gestern Abend auch empfohlen habe.